Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Dezember 1992.
Hallo, hier ist wieder das Info, das Donnerstagsinfo vom 3.12.1992. Heute sind wir wieder ein Donnerstags-Redakteur weniger, nachdem jetzt vor einigen Wochen schon jemand in Kuba Solidaritätsarbeit leistet, ist ein anderer Redakteur inzwischen in der Türkei und verfolgt dort die Ereignisse um den Prozess von Stefan Waldberg. Aber beide sind nicht aus der Welt, sondern wie gerade jetzt im Zusammenhang mit Stefan Waldberg wird es auch direkt einen Bericht heute, aktuelle Nachrichten über die Situation dort geben. Und damit sind wir jetzt schon mitten in der Themenvorschau. Es wird außer diesem Bericht über die Lage von Stefan Waldberg noch ein Interview geben über ein Treffen, das jetzt am Samstag stattfindet. Dort trifft sich die sogenannte linke Opposition in Baden-Württemberg, so ist eine Veranstaltung, ein Treffen, was den ganzen Tag über gehen wird, tituliert. Das Vorhaben ist, dass sich die Gruppen, die verschiedenen linken, demokratischen, fortschrittlichen Gruppen Gedanken machen müssen, wie man die faschistische Formierung, die sich hier breit macht, abwehrt. Dazu soll es eine Konferenz geben, die vor allen Dingen auch das Ziel hat, für die nächsten Wahlen 1994 sich bestimmte Formen zu überlegen, wie man dort kandidieren kann. Weiterhin wird es jetzt im Zusammenhang mit ein Jahr Nahostgespräche ein Interview geben mit einem Palästinenser, der dort die Lage einschätzt. Und es wird noch ein Interview geben über die Situation in der Schweiz. Dort wird am 6. Dezember, also am Sonntag, eine Volksabstimmung stattfinden, ob die Schweiz in den sogenannten europäischen Wirtschaftsraum eintritt oder nicht. Dort gibt es bekanntlich unterschiedliche Auffassungen. Und zum Schluss?
Ein Bericht über ein Projekt, nämlich ein Solidaritätsprojekt in Kuba und wie man Geld sammelt und worum es geht in diesem Projekt.
Aber uns natürlich nicht vergessen. Nicht vergessen die Telefonnummer, wo ihr uns erreichen könnt, und zwar ist es wie bekannt die 31028. Zunächst wird es aber einige Kurzmeldungen geben. Da wäre zunächst Folgendes: Heute Abend um 6:30 wird der bekannte Schäuble, der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU im Bundestag, nach Freiburg kommen. Es wird dazu, weil man RCDS und Schäuble nicht unter sich lassen will, eine kleine Veranstaltung geben. Und zwar wird es schon nach Ankündigung ist die Veranstaltung schon am Laufen, eine kleine Demonstration um 5:30 auf der Wiese vor dem KG2. Das Ganze wird aber noch andauern, weil Schäuble erst um 6:30 kommt. Also das ist der Hinweis, dass dort schon seit 5:30 eine kleine Sache stattfindet, die sicherlich auch noch Zuspruch braucht.
Ja, dann zuerst mal zum Paragraph 218. Eine Woche vor der mündlichen Verhandlung über das künftige Abtreibungsrecht ist das Bundesverfassungsgericht aufgefordert worden, die Frage der Befangenheit zweier seiner Richter zu überprüfen. In einem offenen Brief appellierten am Dienstag Frauen aus Parteien, Regierungen und gesellschaftlichen Gruppen an die Verfassungsrichter Ernst Böckenförder und Klaus Winter auf ihre Teilnahme an der Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des neuen Paragraphen 218 zu verzichten. Im Sommer dieses Jahres wurde vom Bundestag ein neues Gesetz zum Paragraph 218 verabschiedet. Es stellt eine Fristenregelung mit Zwangsberatung dar und wurde in den Medien allgemein als gelungener Kompromiss gefeiert. In Wahrheit bedeutet dieses Gesetz für viele Frauen jedoch eine Verschärfung. Es bleibt die grundsätzliche Strafbarkeit in Schwangerschaftsabbrüchen. Damit soll deren generelle Verwerflichkeit zum Ausdruck gebracht werden. In den ersten 3 Monaten soll ein Abbruch nur dann straffrei sein, wenn die Frau sich in ihrer Notlage hat beraten lassen. In den neuen Bundesländern gab es bisher keine solche Zwangsberatung. In den anderen Bundesländern werden die Beratungsrichtlinien dahingehend verschärft werden müssen, dass Frauen, die einen Abbruch machen wollen, immer zum Austragen mit anschließender Adoption als Alternative geraten wird. Aber selbst das schien einige Politikerinnen nicht genug. Die bayerische Staatsregierung und 248 der 318 CDU-CSU-Abgeordneten hatten Klage beim Verfassungsgericht eingereicht. Der zweite Senat in Karlsruhe, dem Böckenförder und Winter angehören, will darüber am 8. und 9. Dezember verhandeln. In dem offenen Brief wird Verfassungsrichter Winter vorgeworfen, er habe als Rechtsgutachter 2 bekennende Abtreibungsgegner vorgeschlagen und dabei nicht darauf hingewiesen, dass einer der beiden, Rolf Stürner, Zivilrechtler an der Uni Freiburg, Mitglied der Juristenvereinigung Lebensrecht sei, deren erklärtes Ziel es sei, eine Fristenregelung zu verhindern. Richter Böckenförder hielten die Unterzeichnerinnen vor, er habe als stellvertretender Vorsitzender des zweiten Senats die Berufung der beiden Männer zum Rechtsgutachter unterschrieben. Böckenförder war bis Ende 1990 ebenfalls Mitglied der Juristenvereinigung Lebensrecht, wobei er damals ausgetreten ist, um sich dem Vorwurf der Befangenheit zu ersparen. Die Antwort der Bundesfamilienministerin Hannelore Rönsch auf den offenen Brief: Demokraten sollten kein Misstrauen gegen Vertreter des höchsten deutschen Gerichts schüren.
Ja, im Zusammenhang mit der Aktion in Konstanz, wo viele Wirte vergangenen Freitag ihre Lokale geschlossen haben, um gegen den aggressiver werdenden Fremdenhass zu protestieren, gibt es jetzt auch in Freiburg eine ähnliche Aktion. Zumindest wird in einem offenen Brief dazu aufgerufen, mit einem konkreten Terminvorschlag, wahrscheinlich am 8.12.1992, also den kommenden Dienstag, eine ähnliche Aktion durchzuführen. In diesem Brief wird dazu aufgerufen, sich darüber Gedanken zu machen, und wenn man entsprechende Aktionen mit unterstützen möchte, dann sollte man sich an die Telefonnummer in Freiburg 34820 wenden. Dort wird es dann eine gemeinsame Absprache geben. Es wird ein kleines Koordinierungsbüro dort eingerichtet, die sich dann also für den kommenden Dienstag entsprechend was ausdenken werden. In dem offenen Brief heißt es noch, dass man also eine Zusage bis spätestens Freitag, dem 4.12. unter angegebener Telefonnummer 34820 abgeben kann. Gewerkschaftler gegen NPD-Arbeitsrichter. 300 Bochumer Betriebsräte und Gewerkschaftler boykottierten am vergangenen Dienstagmorgen das Bochumer Arbeitsgericht und verhinderten den Beginn eines Arbeitsgerichtsverfahrens. Grund für die Aktion war, so die Besetzer, dass, Zitat, gerade in der heutigen Zeit Peter Markert, der Landesvorsitzende der NPD, ungehindert als ehrenamtlicher Richter morgens Flugblätter gegen die Ausländer verteilen und mittags ausländische Kollegen aburteilen darf. Zitat Ende. Und dies darf er nun auch mit höchstrichterlichem Segen. Das Landesarbeitsgericht Hamm hat nun entschieden, dass die Amtsenthebung des NPD-Mannes nicht rechtens war und der Faschist nun bis zum Ablauf der Amtsperiode am 31.03.1994 als ehrenamtlicher Arbeitsrichter weiter verurteilen darf. Das Düsseldorfer Arbeitsministerium versucht sich aus der Verantwortung zu winden. Hätten sie gewusst, dass Markert ein NPD-Mann sei, wäre ihm diese Position nie angetragen worden. Diese Heuchler. Im Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen von 1989 taugt Markert schon als Faschist auf, also ein Jahr bevor ihm diese Position als ehrenamtlicher Arbeitsrichter übertragen wurde. Etwa zur gleichen Zeit wurde der damalige Arbeitsminister Heinemann in einem offenen Brief davor gewarnt, dass der Deutsche Arbeitnehmerverband, als dessen Mitglied Markert nominiert wurde, von der NPD unterwandert wurde. Nach Einschätzung der ÖTV sind rund 30% der Mitglieder des DAV Mitglieder der NPD. Die ÖTV Bochum fordert daher die DAV aus der Liste der vorschlagsberechtigten Arbeitnehmerorganisation bei der Wahl ehrenamtlicher Richter zu streichen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Dezember 1992.
Wirbel um Flugblatt. Der Asylbetrüger in Deutschland nicht volksverhetzend. Die Verteilung eines hetzerischen Flugblattes gegen Asylbewerber in Lindauer Landratsamt und die anschließende Reaktion von Landrat Klaus Henninger, CSU, wird ein parlamentarisches Nachspiel im Landtag haben. In einer mündlichen Anfrage will die Kempner FDP-Abgeordnete Gisela Bock wissen, ob die Staatsregierung die Auffassung des Landrats teilt, wonach das Flugblatt der Asylbetrüger in Deutschland nicht volksverhetzend sei. Ein Bediensteter des Amtes hatte das bundesweit kursierende Pamphlet des von Amtsgericht Fulda mittlerweile als volksverhetzend und Aufstachelung zum Rassenhass eingestuft wurde, in der Lindauer Kreisbehörde verbreitet. Eine Kreisrätin der Grünen hatte daraufhin Landrat Henninger aufgefordert, zu dem Vorgang Stellung zu nehmen. Das Antwortschreiben des CSU-Politikers löste nicht nur bei den Grünen Verwunderung und Unverständnis aus. Henninger sprach sich gegen eine vorschnelle strafrechtliche Wertung aus, dass sie vermutlich einer ernsthaften Überprüfung nicht standhalten werden. Der Landrat begründete seine Haltung mit dem Hinweis, dass sich das Flugblatt nicht gegen Asylbewerber schlechthin, sondern nur gegen Asylbetrüger wende. Der Staat müsse für diese Leute inzwischen mehrere Milliarden Mark aufwenden, was in der Bevölkerung zu erheblicher Unruhe und größer Unzufriedenheit geführt habe. Aus dieser Stimmung heraus sei wohl auch das Flugblatt der Asylbetrüger entstanden. Die FDP-Abgeordnete spricht von geschmacklosen Äußerungen des Lindauer Kreischefs und fordert jetzt Aufklärung von der Staatsregierung, wie sie die Verteilung solcher Hetzschriften in öffentlichen Ämtern künftig unterbinden möchte. Laut einem Bericht der Allgäuer Zeitung hat ein Bürger des Landkreises Lindau gegen den Mitarbeiter des Landesratsamtes, der die Flugschrift verteilte, inzwischen Strafanzeige startet. In der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Halle nehmen die Probleme wegen der neuen Regelung zur Abschiebung rumänischer Asylbewerberinnen keine Ende. Seit dem 1. November dürfen nach einem Vertrag zwischen Deutschland und Rumänien bereits abgelehnte Asylbewerberinnen auch ohne Papiere abgeschoben werden. Die Einweisung von abgelehnten Asylbewerberinnen im Gefängnis wirft gerade im Frauenvollzugsanstalt die größten Probleme auf, denn die Mütter werden von ihren meist noch kleinen Kindern getrennt. Kinder unter 14 dürfen nicht ins Gefängnis, kommen also ins Heim. Männer sitzen in anderen Gefängnissen ein. Familientragödien. Menschen, die nichts gemacht haben, werden vom Staat kriminalisiert und von den deutschen Mitgefangenen mit Ausländerhausparolen begrüßt. Alltag in Deutschland.
Erwartet unter anderem Radio Dreieckland ein Prozess, der morgen in Türkei-Kurdistan stattfinden wird. Es geht um einen freien Mitarbeiter von Radio Dreieckland, nämlich Stefan Waldberg aus Waldkirch. Der Prozess beginnt um 8.30 Uhr türkischer Zeit, also in der BRD ist es dann 7.30 Uhr. Ort des Geschehens ist das Staatssicherheitsgericht in Diyarbakir. Auf welchem Hintergrund dieser Prozess stattfindet, schildert ein Mitarbeiter von Radio Dreieckland, der zu der Delegation gehört, die diesen Prozess beobachten wird.
Einerseits der Ausnahmezustand im gesamten Kurdistan, das heißt auch hier in der größten Stadt Kurdistans, Diyarbakir, deutliche Präsenz der Militärs. Nachdem gestern auch noch von einem Angriff der PKK etwa 100 Kilometer von hier heute in der Presse zu lesen ist, heißt also Kriegszustand, heißt also auch militärische und polizeiliche Kontrolle. Das ist der Hintergrund, auf dem morgen früh der Prozess gegen Stefan Waldberg vor dem Staatssicherheitsgericht in Diyarbakir stattfinden soll. Angeklagt ja wegen Unterstützung der PKK. Möglicherweise könnte es aber sein, dass dieser Prozess doch die Dimension, die ihm zunächst erstmal zugegeben wurde, nun vielleicht nicht mehr bekommt, nachdem festgestellt worden ist, dass morgen sein Prozess nur einer von 35 verschiedenen Prozessen vor dem Staatssicherheitsgericht sein wird. Der Vater von Stefan Waldberg, Herbert Waldberg, hatte heute die Möglichkeit, mit Stefan Waldberg im Gefängnis zu reden, inklusive mit dem dortigen Gefangenenvertreter. Er ist etwas nervös, der Stefan, natürlich verständlich vor dem Prozess, der ihn morgen erwarten wird. Allerdings möglicherweise auch berechtigt wohl guten Mutes. Inzwischen ist auch der stellvertretende Botschafter der Bundesrepublik Deutschland hier eingetroffen, der morgen auch am Prozess teilnehmen wird. Und eine ganze Reihe von Pressevertretern, sowohl deutschen als auch türkischen, haben sich inzwischen hier eingefunden. Das heißt, der Prozess hat wohl einige Aufmerksamkeit erregt und könnte möglicherweise auch für die Entscheidung, ob es nun eine sogenannte demokratische türkische Justiz gibt, ein Indiz werden. Das heißt, allgemein wird damit gerechnet, dass die Justiz versucht, sich das Mäntelchen umzuhängen, nun einen recht rechtsstaatlichen Prozess zu führen. Das wird man morgen dann im Einzelnen genauer sehen, was dabei rauskommt. Soweit jedenfalls im Moment kann man sagen, vom heutigen Tag und auch vielleicht mit etwas Unsicherheit, aber vielleicht, so wird es jedenfalls von einigen hier dargestellt, etwas verhaltener Optimismus im Hinblick auf den morgigen Tag.
Jetzt gab es vergangenen Montag eine Pressekonferenz, bei der der SPD-Bundestagsabgeordnete Gernot Erler auch angedeutet hat, dass die rassistische Stimmung hier in der BRD, von der auch Türken und Türkinnen betroffen sind, das Beispiel Mölln ist ja sehr deutlich, dass das auch Auswirkungen haben könnte auf diesen Prozess. Schätzt ihr das jetzt auch noch so ein vor Ort?
Wir haben dabei im Moment noch keine genaueren Erkenntnisse, all dieweil uns es auch noch nicht genau möglich gewesen ist, mit einzelnen Vertretern hier aus dieser Region ins Gespräch zu kommen. Das wird erst vielleicht im Laufe des Nachmittages heute möglich sein. Es hat sich ja vielleicht aber auch etwas entschärft, die Situation dadurch, dass die deutsche Polizei zwei der Attentäter von Mölln vorführen konnte, von denen sie zumindest annimmt oder sicher ist, dass die dort das Feuer gelegt haben. Insofern könnte es eigentlich auch sein, dass das nicht mehr diese Bedeutung hatte, die es vielleicht am Montag noch hätte haben können.
Wisst ihr mehr über den allgemeinen Zustand oder auch Gesundheitszustand von Stefan?
Der Vater sagt, es geht ihm eigentlich recht gut. Er hat sogar erstaunlicherweise als schmales Bürschchen sogar zugenommen. Aber er ist natürlich sehr aufgeregt, weil er auch jetzt 6 Wochen auf diesen Prozess gewartet hat und nicht ganz sicher ist, wie das morgen nun eigentlich ausgehen wird.
Konnte er erfahren, wie die Haftbedingungen jetzt in diesen einigen Wochen waren?
Stefan war jetzt nach der Verlegung in Diyarbakir zunächst erstmal mit Leuten, so wird gesagt, von der türkischen Mafia zusammengelegt worden. Er hat dann auf einen eigenen Antrag darauf insistiert, nicht mit diesen Leuten zusammen in einem Knastabteil zu sein. Er konnte heute Morgen auch zusammen mit dem Vater und dem Gefangenenvertreter sprechen. Der Vater sagte, er hätte einen sehr guten Eindruck von ihm auch. Übrigens kommt auch noch dazu, dass offensichtlich eine deutsche Fernsehanstalt inzwischen wohl die Genehmigung erhalten hat, im Gefängnis in Diyarbakir zu filmen. Was heißt, dass die türkische Justiz möglicherweise ein Interesse hat, etwas vorzuführen, ein Bild vorzuführen.
Soweit ein Mitarbeiter von Radio Dreieckland aus Diyarbakir. Da Stefan und dem Radio einige Unkosten entstanden sind, gibt es ein Spendenkonto, und zwar das Konto des Freundeskreises Radio Dreieckland bei der Volksbank Freiburg, Kontonummer 932-0202, noch einmal 932-0202, Stichwort Stefan Waldberg.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Dezember 1992.
Soweit nun die neuesten Ereignisse aus Diyarbakir. Morgen wird es nochmal einen Bericht geben. Dann wissen wir, wie der Prozess abgelaufen ist, wie das Urteil gegen Stefan Waldberg gelaufen ist. Wir werden die Kontonummer am Ende der Sendung nochmal durchgeben. Und nun zu einem anderen Thema. Angesichts einer zunehmenden Faschisierung der Gesellschaft stellt sich für linke Kräfte im Land die Frage, was tun? Gerade im Hinblick auf die kommenden Wahlen, also die EG-Wahlen, die Kommunalwahlen und die Bundestagswahlen 1994, ist es nicht uninteressant, ob es möglich ist, linke Bündnisse, linke Strukturen, linke Wahlbündnisse zu schaffen, um der zunehmenden rechtsradikalen Parteibildung entgegentreten zu können. Für den 5. Dezember, also den kommenden Samstag, ist nach Stuttgart eine landesweite Beratung der linken Opposition in Baden-Württemberg eingeladen worden. Die Initiatoren dieses Treffens schreiben in ihrem Einleitungsflugblatt, Zitat, ausgehend von der Tatsache, dass bei der letzten Landtagswahl keine linke Alternative zur Wahl stand, haben wir uns bereits einige Male im kleineren Rahmen getroffen. Wir wollen diese Diskussion nun auf eine breitere Grundlage stellen. Wir erheben keineswegs den Anspruch, für alle Linken in Baden-Württemberg zu sprechen oder Patentrezepte zu besitzen, aber wir wollen einfach einen Anstoß geben. Im Folgenden nun ein Gespräch mit einem der Initiatoren des Treffens über Ziel und Aufgaben der Versammlung am kommenden Samstag. Was waren die Überlegungen, die zu diesem Treffen führten?
Ausgangspunkt war die Situation nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, bei denen keine linke Gruppierung kandidieren konnte. Und aus diesem Anlass hatte die PDS Linke Liste Baden-Württemberg dazu aufgerufen, gemeinsam zu überlegen, wie die Situation wegen einer Kandidatur linker Gruppierung verbessert werden kann.
Wer sind im Einzelnen die Initiatoren von dem Treffen?
Also teilgenommen haben die PDS Linke Liste, der Bund Westdeutscher Kommunisten, BWK, und die Deutsche Kommunistische Partei, DKP. Außerdem haben an den Treffen teilgenommen die Vereinigte Sozialistische Partei, VSP, und zum Teil Vertreter der ökologischen Linken.
Und wie ist so im Einzelnen der Ablauf von dem Samstag jetzt geplant?
Es soll zunächst versucht werden, inhaltlich wichtige Probleme zu diskutieren. Das wären zum einen ökonomische und soziale Folgen der Einheit für Deutschland und Europa. Dann, wie entwickeln wir antifaschistische und antirassistische Politik vom aktuellen Hintergrund der Asylrechtsdiskussion und faschistischer Anschläge. Weiter sollen diskutiert werden ökologische und soziale Folgen falscher Strukturpolitik am Beispiel Wohnungsnot und Verkehr, sowie Großmachtsansprüche Deutschlands im Widerspruch zu weltweiten Abrüstungsnotwendigkeiten. Das soll ein Block bilden, was dann diskutiert werden kann in Arbeitsgruppen, und ein zweiter Teil soll sich dann direkt mit den Fragen möglicher Wahlbündnisse für die verschiedenen Wahlen 1994 beschäftigen.
Kannst du vielleicht nochmal so kurz perspektivisch das Ganze zusammenfassen? Also was sollte unter Umständen das Ergebnis von dem Treffen sein?
Gut, das sind die Vorstellungen der beteiligten Gruppierung nicht ganz einheitlich. Aber man kann sagen, dass doch gewünscht wird, zu den Bundestagswahlen speziell, aber vielleicht auch zu den Europawahlen 1994, eine linke Kandidatur zustande zu bringen, an der möglichst viele Gruppierungen teilnehmen.
Soweit also Alfred Küstler vom Bund Westdeutscher Kommunisten, zu einem der Mitinitiatoren der landesweiten Beratung linker Opposition in Baden-Württemberg, die am kommenden Samstag, am 5. Dezember in Stuttgart stattfinden soll. Ich sage noch mal kurz Ort und Zeitpunkt. Das Ganze fängt um 10 Uhr in Stuttgart an, und zwar im Waldheim Sillenbuch in der Gorsch-Fock-Straße 26. Von Freiburg werden auch einige Leute dorthin fahren. Vertreter der linken Liste, Friedensliste, haben sich überlegt, dass es gerade auch auf kommunalpolitischer Ebene nicht uninteressant wäre, was dort auf so einem landesweiten Treffen besprochen wird. Man kann sicherlich davon profitieren. Wenn also noch Interessenten an dem Treffen vorhanden sind, kann man jetzt genaueres über die Abfahrt hier im Radio erfahren, wenn man also jetzt noch während der Infozeit im Radio anruft.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Dezember 1992.
Das israelische Parlament hat nun in erster Lesung einen Gesetzentwurf verabschiedet, der die Kriminalisierung von Kontakten zwischen Mitgliedern der PLO und Israelis unter Strafe stellt, aufhebt. Seit dem Regierungswechsel von der Likud-Partei zur Arbeiterpartei scheint sich in der Beziehung zwischen der offiziellen Regierung Israels und Vertretern der PLO einige Lockerungen zu ergeben. Gleichzeitig jährt sich der Termin, an dem zum ersten Mal die Nahostverhandlungen stattgefunden haben. Diese Ereignisse stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang. Wir wollten nun von einem Palästinenser erfahren, wie er die Entwicklung der Nahostkonferenz einschätzt, welche Vorteile und welche Nachteile für die jeweils beteiligten Parteien dabei rausgekommen sind.
Seit einem Jahr gibt es eine sogenannte Friedenskonferenz zwischen an der Konfliktsituation im Nahen Osten beteiligten Kräften. Libanon, Syrien, Jordanien, Palästina und Israel sitzen in den USA an einem Tisch. Diese Friedenskonferenz ist mit großen Hoffnungen angekündigt worden. Lässt sich nach einem Jahr etwa eine Bilanz ziehen, was seitdem herausgekommen ist?
Ja. Konkret, die israelische Seite hat bis jetzt nur politische Erfolge erzielt. Die arabische Seite, einschließlich der palästinensischen Seite, haben verloren, nur verloren. Weil Israel, wenn wir nur ganz kurz die Situation betrachten, hat zum Beispiel die Kredite bekommen. Der Bau der Siedlungen wird fortgesetzt. Natürlich, die Wahlen sind so ausgegangen zugunsten der Arbeitspartei, die ja das auch erreichen wollte. Und das war der Wechsel, den die Amerikaner gewünscht haben, um sozusagen als Wahlzettel für Bush zu instrumentalisieren. Es ist ihnen zwar nicht gelungen, aber das war auf jeden Fall eins ihrer Ziele. Die Politik gegen die Intifada wurde intensiviert, fortgesetzt, mehr Gefangene, mehr Tote, mehr Verletzte, mehr Deportierte. Die Flüchtlingslager im Libanon werden ständig bombardiert und keine Konzessionen, sagt Peres klipp und klar. Peres als Außenminister und Rabin als Ministerpräsident sagen klipp und klar, es gibt keinen palästinensischen Staat. Es gibt eine begrenzte Selbstverwaltung für die Palästinenser, aber mit Anwesenheit der israelischen Armee, und die israelischen Siedlungen auf der Westbank und im Gazastreifen werden selbst verwaltet. Das heißt, wir stehen vor einer Situation, wo zwei sogenannten Selbstverwaltungen existieren, eine beschnittene Selbstverwaltung, die der Palästinenserinnen und Palästinenser, und eine, die relativ die Macht hat und die der israelischen Siedlungen.
Der Interviewpartner bestätigt die These, dass bei den bisherigen Verhandlungen im Wesentlichen Folgendes herausgekommen ist: ein zusammenhängendes Problem, nämlich im Nahosten, sollte differenziert werden, indem Separatverhandlungen zwischen Syrien und Israel und zum Beispiel auch Jordanien und Israel eingeführt worden sind. Und er fügt hinzu:
das zeigt auch das letzte Abkommen, das eigentlich unterzeichnet worden ist zwischen der israelischen und der jordanischen Seite. Sie haben das unterzeichnet und sie haben die Palästinenserinnen und Palästinenser ausgeschlossen. Auf der syrischen Seite versucht auch Israel mit gewissen Verlockungen die syrische Seite dazu zu gewinnen, dass sie dann diese Vorschläge Israels akzeptiert. Und dann wird mit denen natürlich direkt und allein verhandelt. Auf der libanesischen Seite das Gleiche. Wenn Syrien natürlich das akzeptiert, wird Libanon automatisch mitziehen. Und dann sind die Palästinenser alleine. Aber wir müssen hier natürlich Halt machen. Nämlich die palästinensische Führung zurzeit betreibt eine Politik, die besagt, wir müssen aufpassen, dass die arabischen Staaten versuchen, allein mit Israel Vereinbarungen zu treffen, und dann sind wir alleine, stehen wir zum Schluss ohne irgendwelche Rückendeckung. Und das ist natürlich zwar die Gefahr, vor der die anderen Organisationen gewarnt haben, aber das ist zurzeit eine Taktik der Führung der PLO, um sozusagen intensiver mit der israelischen Seite zu verhandeln und sogar eine Rechtfertigung für die kommende Annahme der israelisch-jordanischen Vereinbarung.
An dieser Entwicklung werden auch die vor kurzem stattgefundenen Wahlen in den USA kaum etwas ändern. Dort hat es eher einen Umschwung zugunsten der israelischen Seite gegeben, als dass es überhaupt eine Hoffnung für die arabische Seite hätte geben können. Die Beziehungen zwischen Israel und den USA sind nach wie vor wesentlich harmonischer als Beziehungen zwischen den USA und den arabischen Ländern. Die Frage nach den Perspektiven unter dem Aspekt, dass die Landnahme in den besetzten Gebieten fortgesetzt wird, dass die Besiedlung fortgesetzt wird und dass die Repression fortgesetzt wird, ob das nicht in der Tendenz zu einem Verschwinden der Palästina-Frage führen könnte.
Also ich bin nicht der Meinung, dass die palästinensische Frage nicht mehr existiert. Ich halte es für falsch. die palästinensische Frage existiert und die Tatsache, dass sie auch darüber verhandeln, dass sie diese Frage vernichten wollen, ist ein Beweis dafür, dass sie immer noch existiert. Das ist das eine. Das andere, wenn die palästinensische und arabische Seite zurzeit nicht in der Lage sind, irgendwas zu verändern, von mir aus die Kräfteverhältnisse so zu verschieben, dass eine gerechte Lösung stattfindet, wenn sie nicht in der Lage sind, sind sie auf keinen Fall gezwungen, irgendeine Lösung zu akzeptieren. Wenn die Amerikaner und die Israelis jetzt vorhaben, die Palästina-Frage zu vernichten, dann werden sie ja sie sowieso dann mit uns lieber ohne die Zustimmung der arabischen und palästinensischen Seite soll die vernichtet werden und nicht mit der Zustimmung, weil wir dann als arabische Seite ein Bestandteil dieses Verrates am eigenen, an der eigenen Sache geworden werden. Die PLO samt ihren ganzen Organisationen hat Beschlüsse gefasst. Ich werde sie vielleicht in 5 Punkten zusammenfassen. Der erste Punkt: Es gibt ein politisches Programm für die PLO. Und dieses Programm wurde von allen palästinensischen Organisationen akzeptiert und besagt, diese Organisation bemüht sich um die Realisierung des Rechts auf Rückkehr, Selbstbestimmung und Errichtung eines palästinensischen Staates mit der Hauptstadt Jerusalem. Der zweite Punkt, eine kollektive Führung für die PLO und diese einzelne Entscheidungen der verschiedenen Personen innerhalb der PLO sollen beendet werden und sollen diese kollektive Führung soll auf der Basis der Beschlüsse des Nationalrates und der Institutionen der PLO arbeiten und nicht anders. Der dritte Punkt, die Möglichkeiten, vor allem materielle Möglichkeiten der PLO, sollten im Interesse der Intifada eingesetzt werden und im Interesse der Bevölkerung in den besetzten Gebieten an erster Stelle, auch nicht im Ausland, sondern in den besetzten Gebieten. Der vierte Punkt, es soll nicht nur politisch, diplomatisch und in der Öffentlichkeit gearbeitet werden, sondern es soll tatsächlich im Land selbst und außerhalb auch intensiver militärisch gearbeitet werden. Und der letzte Punkt, ist es sehr wichtig, dass diese kollektive Führung innerhalb der PLO sich ausdehnt auf die Organisationen, dass andere Gruppen, die bis heute außerhalb der PLO sich befinden, in die PLO aufgenommen werden, wie zum Beispiel die islamischen Kräfte, die anderen, die in der Rettungsfront zurzeit sich befinden und so weiter. Von diesen Zielen wurde nichts realisiert.
Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt und um weiterzumachen, müssten eigentlich, so meint der Interviewpartner, diese Voraussetzungen erfüllt sein. Deshalb kommt er auch im Moment zu der Einschätzung.
Zurzeit sieht die Lage sehr schlecht aus, aber nachdem die 10 palästinensischen Organisationen sich zusammengetan haben und auch eine Machtprobe von mir aus veranstaltet haben in den besetzten Gebieten mit dem Generalstreik und auch mit dem Hungerstreik in den Gefängnissen, ist schon eindeutig, dass sie die in der Lage sind, die Massen hinter sich zu mobilisieren, wenn sie, und das wohlgesagt, wenn sie ihre Bemühungen fortsetzen im Sinne der Bekämpfung dieser Tendenz, natürlich mit demokratischen Mitteln. Die Palästinenser sollen gestärkt werden und das merken wir in dem Moment, wo die Palästinenserinnen und Palästinenser in den besetzten Gebieten massiv unterdrückt werden. Rabin ganz klipp und klar sagt, wir reden von Teilen der Golanhöhen und nicht von den Golanhöhen und bietet den Syrern 4 Kilometer an, oder 2 sogar, nach einigen Informationen. Und das Abkommen zwischen Jordanien und Israel, was übrigens von der palästinensischen Führung offiziell abgelehnt worden ist. Diese Tatsachen zeigen, dass es keinen anderen Weg gibt als den Weg des Widerstandes.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Dezember 1992.
Von Palästina nun in die Schweiz. Dort wird es am kommenden Sonntag einen größeren Volksaufstand geben. Warum? Dazu Näheres im folgenden Beitrag.
Der Countdown für eine der wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Weichenstellungen der vergangenen Jahrzehnte in der Schweiz läuft. Am 6. Dezember, also am kommenden Sonntag, sollen die Stimmbürger in einer Volksabstimmung entscheiden, ob die Schweiz den EWR-Vertrag unterschreibt und damit dem europäischen Wirtschaftsraum beitritt. Damit würde das Land die jahrhundertelang praktizierte Neutralität aufgeben. Kein Wunder, dass eine breite Diskussion entbrannt ist. Auf zahllosen Veranstaltungen von Parteien, Verbänden und Initiativen im ganzen Land wird ebenso über die EWR-Frage gestritten wie im Fernsehen, Hörfunk und Zeitungen. Schon im September haben sich Regierung und beide Kammern des Parlaments mit großer Mehrheit für einen Beitritt zum EWR ausgesprochen. Dass mit dieser Entscheidung keineswegs das letzte Wort gesprochen wurde, hat sich schnell gezeigt. Nach einer Umfrage Mitte November sprachen sich 41% der Befragten gegen einen Beitritt aus, nur 39 befürworteten ihn. Dabei ist vielleicht das auffälligste Merkmal dieser Diskussion, dass die Grenze zwischen Befürwortung und Ablehnung nicht entlang der Parteigrenzen verläuft, sondern sich quer durch alle Parteien und Verbände zieht. Das gilt am ausgeprägtesten übrigens für das linke und grüne alternative Lager. Über diese Spaltung quer durch die politischen Lager kann auch nicht hinwegtäuschen, dass sich bis auf die Grünen alle im Parlament vertretenen Parteien in den vergangenen Monaten zumeist auf Sonderparteitagen für ein Ja zum EWR-Beitritt ausgesprochen haben. In allen Parteien gibt es aber starke Minderheiten, die den Beitritt zum EWR ablehnen. Diese Gemengelage erklärt sich letztendlich aus den zu erwartenden unterschiedlichen Auswirkungen für die gesellschaftlichen Klassen und Schichten, die mal stärker und mal schwächer in den jeweiligen Parteien vertreten sind. Über die unterschiedlichen Interessen dieser Klassen in der Schweiz, über den Charakter des EWR und über den Widerstand, über die verschiedenen Arten des Widerstandes, die sich in den letzten Monaten in der Schweiz herausgebildet hat, gegen den Beitritt zum EWR, sowohl von rechts wie von links, gibt es im Folgenden ein Gespräch mit Rich Strehler, einem Schweizer Ökonom.
Nun haben sich aber zunächst die Schweizer Multis kaum in die Auseinandersetzung um den Beitritt, um den EWR-Beitritt eingeklinkt. Wie erklärt sich das?
Die Schweizer Industriemultis, das denke ich auch, ist auffällig. Die haben sich nicht sonderlich stark gemacht für eine Beteiligung der Schweiz am EWR. Und das, denke ich, hängt damit zusammen, dass sie sagen, schon seit einigen Jahren, dass sie gar nicht mehr Schweizer Industriemultis sind. Das heißt, dass sie sowieso transeuropäisch organisiert sind. Das, denke ich, gilt für die Großen, also für die Basler Chemie, das gilt für Nestle, das gilt für Stefan Schmidheini beispielsweise, das gilt natürlich auch für Asea Braun Boveri, ABB. Die haben sich, das denke ich, ist wichtig, die haben sich stark eingesetzt für das Binnenmarktprogramm. Beispielsweise Schmidheini, Maucher und ABB waren vertreten in einem wichtigen Gremium dieses Binnenmarktprogramms, sogenannte European Roundtable of Industrialists, ERTI, die sehr früh ihre Forderungen gestellt haben, wie dieser Binnenmarkt konkret auszusehen hätte. Das heißt, sie haben von Anfang an maßgeblich mitgepusht an diesem Binnenmarkt, aber ob die Schweiz jetzt teilnimmt oder nicht, das war ihnen vergleichsweise Wurst, und zwar deswegen, weil sie sagen eben, wir sind gar nicht Schweizer Multis, wir sind europäische.
Wenn also die Schweizer Multis kein Problem mit dem europäischen Wirtschaftsraum, mit der europäischen Gemeinschaft oder überhaupt mit dem Weltmarkt haben, so gibt es da gerade aus konservativer Seite in der Schweiz heftigen Protest gegen das Projekt. So hat sich zum Beispiel der Bauernverband gegen den Vertrag ausgesprochen, und traditionell stützt die Schweizer Bourgeoisie die Bauern mit einer Vielzahl von Subventionen. Von dieser Politik haben nicht nur kleine und mittlere Bauern was, auch die auf dem Land wichtige Tourismusindustrie profitiert indirekt davon. Vor allem die ländliche Bevölkerung, Bauern und Kleinbürgertum fürchten nach einem Beitritt verheerende soziale Folgen eines zu erwartenden Abbaus der schweizerischen Agrarsubventionen. Vor allem, wenn dem EWR-Beitritt wie geplant in einigen Jahren auch der Beitritt zur EG folgen würde. Hauptsächlich auf diese Schichten will Blochers reaktionärer Bürgerblock setzen, der gegen die, Zitat, Auslieferung an Brüssel argumentiert und weil sie unschweizerisch, verantwortungslos und zu teuer sei. Wer ist dieser Blocher? Blocher ist der Besitzer des Chemiewerks in Ems, des weitaus größten Arbeitgeber im Kanton Graubünden. Sein Vermögen wird auf ca. 300 bis 400 Millionen Franken geschätzt. Er sitzt an 24 Verwaltungsräten von Unternehmen. Seit Monaten nun führt schon dieser rechtskonservative Abgeordnete und steinreiche Großindustrielle einen populistischen Kreuzzug gegen den Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsverband. Wie kann man sich nun diesen Widerspruch im Lager der Bourgeoisie erklären?
Das ist eine andere Position. Je länger ich die Diskussion verfolge, umso mehr fällt mir auf, dass eigentlich in der Schweiz jetzt Deregulierung ja sowieso angesagt ist. Das hängt nicht unmittelbar mit der Verwirklichung des EWR zusammen, sondern das ist ein Projekt der Kapitalisten in der Schweiz, wie es eines war früher in den USA oder nach wie vor in Westeuropa ist. Die Frage, die Differenz zwischen Blocher und denen, die den EWR jetzt pushen in der Schweiz, ist also nicht Deregulierung, ja oder nein. Auch Blocher ist für Deregulierung, das scheint mir wichtig zu sein. Aber die Grundsatzdifferenz ist jene, quasi braucht die Schweiz ein external binding, also von außen, eine von außen aufgelegte Verpflichtung zu deregulieren, wie das der EWR darstellt, oder wie das Beispiel kennen, das klassisch, was der IWF macht, bezüglich in Entwicklungsländern, oder ist quasi umgekehrt gerade eine nationale Mobilisierung, quasi eine Notstandsmobilisierung, wie das Blocher jetzt versucht und auch mit seinem fast kreuzzugmäßigen Vorgehen postuliert, ist quasi gerade diese nationalistische Mobilisierung besser geeignet, diese Deregulierung zu machen, nicht? Also quasi eben Gratisarbeit wieder zu mobilisieren, all diese Geschichten, die verbunden sind mit Deregulierung, auch ein mehr zu arbeiten, die nicht mehr quasi nur die Gesamtarbeitsverträge, vertraglichen Garantien zu verteidigen. Also er versucht quasi die nationalistische Mobilisierung, um zu einem ähnlichen oder zu einem selben Ziel zu kommen. Kommt ich dazu, dass bei Blocher eine starke Achse zum Finanzplatz besteht. Wir wissen, er ist ein enger Vertrauter der BZ Bank in Zürich, ein sehr moderner Sektor des Finanzplatzes Schweiz und damit auch natürlich mit eingebunden in dieses Interesse, den Finanzplatz Schweiz aus dieser europäischen neuen Regulierung dann als Währungsunion eben herauszuhalten.
Aber nicht nur innerhalb der Bourgeoisie gibt es Widersprüche über die Haltung zum EWR-Beitritt der Schweiz. Auch unter den linken, demokratischen und fortschrittlichen Kräften ist eine gemeinsame Haltung durchaus nicht selbstverständlich. Bei den Grünen zum Beispiel standen die ökologischen und feministischen Themen im Zentrum der Diskussion. Gewerkschaftslinke und Sozialisten beschäftigten sich mit den sozialen Folgen. Vielfach herrscht die Auffassung vor, mit der Übernahme europäischer Gesetze könnten nationale Beschränkungen und Bondiertheiten über den Haufen geworfen werden. So erwartet etwa Jean Ziegler, Aushängeschild des sozialistischen Flügels der Sozialdemokratischen Partei, dass der, Zitat von Ziegler, Eurowind die hiesigen Oligarchie durcheinander schüttelt, den Bankenbanditismus in die Ecke blasen und den eidgenössischen Filz aufwirbeln könnte, Zitat Ende. Die Übernahme von europäischen Gesetzen, so die EWR-Befürworter auf der Linken, bringe endlich mehr Handlungsspielraum in Sachen Sozialstandards, Ökologie und Feminismus. Falsch antworten jetzt die Gegner, ebenfalls auf der Linken. Der EWR muss deswegen abgelehnt werden, weil er große soziale Risiken berge, ökologische Verschlechterung bringe und allem anderen nütze als dem Feminismus. Trotzdem die Linke nun in der Frage des Beitritts wohl offensichtlich gespalten ist, sieht aber Ristrelli gerade in dem Bündnis, was sich gegen den EWR-Beitritt richtet, eine neue Qualität der Formierung von demokratischer, fortschrittlicher und linker Opposition in der Schweiz.
Ich denke, dass in diesem Bündnis Anti-EWR jetzt etwas Spannendes auftaucht. Und zwar sehen wir doch, wenn wir jetzt mal die Nationalisten und Nationalistinnen nicht mitzählen, oder? Weil das, denke ich, eine widerliche Form ist, gegen ein solches Projekt nationalistische Stimmung zu machen. Und wenn wir sehen, was für Kräfte sich jetzt sonst sammeln in diesem Anti-EWR und dann auch in diesem Anti-EG-Bündnis, dann denke ich, ist eine spannende Form von politischer Koalition. Nämlich da sehen wir die Grünen, oder Teile der Grünen, und zwar nicht nur jene, die parlamentarisch grün sind, sondern im gesamten ökologisch bewussten Spektrum, jene, die nun thematisieren, was für ein einen ökologischen Belastungsschub, das hier stattfindet mit diesem gigantischen Marktprojekt. Dann sehen wir die Feministinnen, die thematisieren, was passiert mit Frauenarbeit, also wie Frauenarbeit modernisiert wird, zum Teil in Richtung Doppelbelastung, in Richtung sogenannt marktförmiges Patriarchat, das heißt, dass Frauen verstärkt in natürlich speziell in diesem wenig qualifizierten Bereich des Arbeitsmarktes jetzt mit ausgegrenzt werden, zu neuen, viel flexibleren Arbeitsbedingungen inklusive Schichtarbeit. Da denke ich, wird etwas sehr Spannendes thematisiert. Die Dritten, die da in diesem Bündnis mit drin sind, sind die Autonomen, die seit einiger Zeit, die das zu ihrem Thema gemacht haben, diese Ausgrenzung, die Zweidrittelsgesellschaften, die jetzt thematisieren, wie über zentrale Momente dieses Binnenmarktprogramms rund ein Drittel der Gesellschaft als flexible Masse nun ausgegrenzt werden und die mit sehr vielen Schwierigkeiten, das ist klar, aber einen organisatorischen Ansatz in diesem Bereich suchen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Dezember 1992.
Hier bei uns heute zum Besuch ein Mitglied der Kuba-Gruppe aus Freiburg. Kuba-Gruppe aus Freiburg, man hört vielleicht von anderen Städten, für Freiburg ist was ganz Neues. Warum habt ihr euch zusammengefunden und diese Initiative gegründet? Welche sind die Ziele dahinter?
Sagen, vielleicht zunächst ein paar allgemeine Hinweise. Wer die Medienberichterstattung der letzten Zeit aufmerksam verfolgt, der wird festgestellt haben, dass die US-amerikanische Blockadepolitik gegenüber Kuba ja in den letzten anderthalb Jahren verstärkt wurde und gerade im letzten halben Jahr zusätzlich verstärkt wurde. Es wird sogar wieder diskutiert, offen militärisch einzugreifen. Als Reaktion hierauf bildeten sich während des letzten Jahres etwa in Europa und Südamerika zahlreiche Kuba-Unterstützungskomitees und Solidaritätsgruppen. Die Solidaritätsaktionen reichen vom Öltanker für Kuba, etwa organisiert von der französischen Kommunistischen Partei, bis hin zu zahlreichen kleinen örtlichen Initiativen. Auch in der Bundesrepublik sind derartige Initiativen in letzter Zeit verstärkt tätig. Wir haben einmal die Deutsch-Kubanische Freundschaftsgesellschaft, das ist eine alte Organisation, die ja schon lange in dem Bereich aktiv ist. Es haben sich aber auch vor Ort viele kleine Initiativen gebildet. Ich möchte nur nennen die Darmstädter Initiative, die eigentlich ganz pfiffig aus der ehemaligen DDR Ersatzteile für kubanische Betriebe besorgt. Dann auch interessant ein Projekt in Nürnberg, das sogenannte Sol-Kuba-Projekt. Die Leute versuchen, Solaranlagen an Kuba nach Kuba zu schaffen. Hintergrund ist natürlich das Energieproblem, was in Kuba herrscht. Ja, und mittlerweile hat sich auch in Freiburg, genau genommen im Mai 1992, hat sich in Freiburg eine Kuba-Solidaritätsgruppe gebildet, die ein wenig auch inspiriert wurde durch die Nürnberger Kuba-Initiative. Da gibt es zum Teil auch personelle Verbindungen. Gut, wenn du willst, kann ich auch etwas zu unseren konkreten Tätigkeiten sagen.
Ja.
Es ist so, dass wir natürlich Informationsveranstaltungen organisieren. Es gab letztens eine Informationsveranstaltung mit zwei kubanischen Genossen und Genossinnen. Jetzt im Dezember, oder wir hoffen, dass wir es noch schaffen, im Dezember eine Lesung mit einem kubanischen Autor, nämlich Baquero, der hat jetzt gerade ein Buch herausgegeben und er wird demnächst eine größere Lesetournee durch die Bundesrepublik vornehmen. Den hoffen wir also auch nach Freiburg zu bekommen. Wahrscheinlich wird das im Jos-Fritz-Buchladen stattfinden. Achtet also bitte auf die entsprechenden Hinweise. Unser vordringliches Projekt ist momentan jedoch ein anderes. Und zwar ist es ein konkretes Unterstützungsprojekt. Wie ihr vielleicht wisst, ist durch diese Blockadepolitik der USA mittlerweile in Kuba ein großer Mangel an Ressourcen entstanden. Und das bezieht sich auch und gerade aufs Papier. Die Leute haben in Kuba zum Teil kein Papier mehr, Zeitungen werden kaum noch gedruckt, auch Bücher. Wenn man in Kuba ist, ich war in diesem Jahr noch vor einigen Monaten dort, auch Bücher findet man nur noch sehr alte. Das hat Konsequenzen auch für die Schulen. In den Schulen gibt es kaum noch Schulbücher, sie fehlen zunehmend. Und wir haben jetzt durch Diskussionen mit kubanischen Genossen und Genossinnen festgestellt, dass gerade im Sonderschulbereich dieser Mangel besonders groß ist. Und wir sind angesprochen worden, zwei Bücher, die von kubanischen Pädagogen für den Sonderschulbereich erstellt wurden, hier in Freiburg zu drucken und diese dann nach Kuba sozusagen reimportieren. Und dieses Projekt wird derzeit durchgeführt, das heißt, es werden diese zwei Bücher gedruckt werden in einer Freiburger Druckerei. Wir benötigen für dieses Projekt natürlich Geld. Es werden etwa 4.000 Mark benötigt. Das ist übrigens sehr preiswert, die Drucker. Die verzichten da auch im Wesentlichen auf ihre sonstigen Kosten. Wir benötigen dieses Geld etwa bis Februar 1993. Wir werden deswegen eine kleine Spendenkampagne beginnen. Und ja, vielleicht kann ich heute den Anlass gleich nutzen, unser Spendenkonto durchzugeben. Also es ist ein Spendenkonto der Aktion Dritte Welt, also ADW, Aktion Dritte Welt. Stichwort Education Especial. Education Especial über Stadtkasse Freiburg. Das muss wohl heißen Stadtsparkasse Freiburg. Stadtsparkasse Freiburg. Kontonummer 1249606. Kontonummer 1249606. Und wer sich mit uns in Verbindung setzen will, die Kontaktadresse ist das Internationalistische Büro in der Habsburger Straße 9 in Freiburg. Das ist in der Fabrik, das Internationalistische Büro.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Dezember 1992.
Weil Frau Merkel das Recht bricht wie sonst keiner in den letzten 100 Jahren.
Seit 5:45
wie sonst keiner in den letzten 100 Jahren.
Menschen aus den Kriegsgebieten, die sollen doch in reiche Ölländer gehen, wo sie hingehören. Doch nicht zu uns. Wir haben doch genug Elend bei uns selber. Viele Kinder werden Weihnachten nicht beschenkt, weil die Eltern das Geld nicht haben. Daran wird nicht gedacht.
Und nochmal zu Dresden. Dresden ist eine der weltoffenen Städte in Europa.
Wir sind das Volk!
Und in dieser Deklaration hier von Pegida steht nichts drin von Islamismus. Haben Sie schon mal gelesen?
Ja.
Na, dann müssten Sie doch Bescheid wissen, dass es hier nicht um Islamismus geht, sondern um allgemeine Sorgen.
Aber es ist doch ein Name. Ist da nicht...
Im Namen. Steht halt im Namen drin. Keine Ahnung.
Respect Words
ist eine Sendereihe von Radio Dreieckland rund um das Thema Hassreden. Ab dem 4. Dezember könnt ihr sie jeden Montag ab 18 Uhr bis 18.30 Uhr auf der 102,3 MHz hören oder in der Wiederholung jeden zweiten Freitag um 20 Uhr. Die Sendereihe ist Teil des gleichnamigen von der EU geförderten Projekts. Mehr erfahrt ihr auf unserer Webseite rdl.de.